An den Anfang des Vortrages über Zwingli und seinen Weg zu Gottes Wort möchte ich ein Wort aus der Bibel stellen, und zwar das Wort, das Zwingli jeweils auf das Titelblatt aller seiner Veröffentlichungen drucken ließ. Überall kann man dort lesen: Kommt zu mir, all ihr Geplagten und Beladenen, ich will euch erquicken. Das war die Botschaft des Evangeliums, das der Reformator in der Bibel gefunden hat. Die Botschaft, die seine Arbeit, der er seine Arbeit widmete. Es war die gute Nachricht, die er nicht nur für sich gehört hatte und begriffen hatte, sondern er war bestrebt und bemüht, diese Nachricht allen Menschen zugänglich zu machen. Und so trat er vor seinem 35. Geburtstag vor die Gemeinde und kündigte an, dass er seinen Predigtdienst auf eine andere Art gestalten werde, wie das in der Kirche bis dahin Gepflogenheit war. Er wolle nämlich nicht über die von der Kirche vorgeschriebenen Bibelabschnitte predigen, sondern fortlaufend das Matthäusevangelium vorlesen und seiner Gemeinde erklären, was das da bedeutet. Nun, dieses Vorhaben, das scheint uns heute nicht besonders revolutionär, etwas ganz Gewöhnliches. Die Pfarrer suchen selbstverständlich ihre Texte ganz selbst aus, denn wenigstens wird vorgeschrieben, worüber sie reden sollen. Und in manchen Gemeinden gibt es sogar noch diese Gepflogenheit, die auch nicht Zwingli erfunden hat, die Bibel fortlaufend auszulegen. Damals war es aber schon etwas Besonderes. Man mutete nämlich den gewöhnlichen Leuten nicht die ganze Bibel zu, nicht alle Texte. Man sagte, die seien zu schwierig zu verstehen und außerdem verwirren würden sie die Hörer. Sie können keinen Gewinn daraus ziehen, und darum hat man über viele Bibelabschnitte gar nicht gesprochen. Und jetzt stellt euch vor, jetzt kommt ein Mann und er sagt: Von nun an werde ich euch alles sagen, was in der Bibel steht, nachdem über Jahrhunderte viele Abschnitte der Bibel verdeckt und zugedeckt wurden. Man würde heute modern von einem Whistleblower sprechen, der jetzt da offenlegt, was da alles noch im Verborgenen liegt und verschwiegen wurde. Er sagt jetzt, wie es wirklich war. Und darum war damals seine Ankündigung wirklich ein revolutionärer Akt, etwas Besonderes, etwas, das die Leute aufhorchen ließ. Es war eine Besonderheit, dass dieser Mann das tat, eben nichts Gewöhnliches. Und genau dieser Frage, wie es dann kam, dass da ein Mann vor seine Gemeinde hinsteht und sagt: Ich werde euch jetzt die ganze Bibel vorlesen und euch erklären, was da steht. Es ist nicht ein Geheimnis. Wie kam es dazu? Diese Frage bin ich nachgegangen in Biografien, in Schriften von Zwingli selbst oder über Zwingli, alte Biografien, neue Biografien, und wollte entdecken, wie kam es genau dazu? Wie kam es dazu, dass dieser Mann seine ganze Schaffenskraft dann schlussendlich in Zürich der Bibel, der Übersetzung und der Verkündigung widmete? Bevor ich jetzt allerdings mit seiner Herkunft beginne, möchte ich nur eine kurze Bemerkung noch machen. Es ist nicht so leicht, Erkenntnisse aus der Vergangenheit, aus der Geschichte zu gewinnen. Denn Geschichtsschreiber oder so wie ich heute, Geschichtserzähler, die neigen dazu, wenn sie etwas in der Geschichte lesen, da ihre eigene Meinung und Vorstellung zu entdecken. Ja, sie neigen dazu, zu sagen, ja, Zwingli hat das ja auch schon so gesagt, wie ich das meine. Und so habe ich einige interessante Biografien und Geschichten entdeckt, wo interessante Dinge berichtet wurde, was Zwingli gesagt haben soll oder was er eigentlich gemeint hat mit dem, was er sagte oder eben noch nicht sagen konnte. All das möchte ich heute nicht tun, sondern ich bemühe mich darum, dem zu folgen, was wirklich entweder Zwingli berichtet oder von ihm berichtet wird mit Quellen, was wirklich gesagt werden kann. Und darum ist meine Arbeit auf der einen Seite etwas enttäuschend, denn ich habe mir das Thema gesetzt und dachte, ja, ich sage jetzt euch, wo es da so Punkte gibt, wo man beobachten kann, dass Zwingli etwas ganz Neues hat und was ihn veranlasste, hier wirklich dahin zu stehen vor seiner Gemeinde. Aber das ist das etwas zum Voraus, etwas schwierig. Man sieht nicht so direkt solche Punkte in seinem Leben. Sein Leben ist zum einen Teil, geht es einfach voran und er kommt dann nach Zürich. Und zum anderen ist es doch überraschend und gibt es viele Wendungen. Davon möchte ich euch erzählen und dann zum Schluss doch noch sagen, was wir daraus jetzt doch Besonderes sehen können. Vielleicht auch für unser Leben hier auf dieser Welt. Zuerst Zwinglis Herkunft. Er kommt vom Lande. Er ist kein Stadtmann, kein Weltmann, sondern wurde 1484 am Neujahrstag in Wildhaus geboren, zu Oberst im Tockenburg. Es war dort ein neu entstandenes Dorf. Sein Vater, der war Ortsvorsteher, das hieß damals der Ammann. Er wurde von der Bevölkerung gewählt, dem Dorf vorzustehen. Das Dorf unterstand eigentlich dem Bistum von St. Gallen, aber das war so weit weg. Ja, da hatten die Zwinglis nicht viel damit Beziehung gehabt. Viel mehr Beziehung hatten sie nach Glarus. Die Zwinglis waren doch verwandtschaftlich verbunden. Und Glarus war damals schon in der Eidgenossenschaft. Ja, das St. Gallerland noch nicht, aber Glarus schon. Und so waren die Zwinglis auch sehr mit den Eidgenossen verbunden. Von Kindesbeinen an hatte Zwingli von den Berichten der jungen Eidgenossenschaft und von den Streiten und Kriegen, die damals stattfanden, gehört. Der Knabe soll gerne gehört haben, wenn der Vater vom Schweiß und der Notzeit berichtete, die die Vorfahren wegen dem Kampf für ihre Freiheit auf sich nehmen musste. So wuchs Zwingli heran, eigentlich in seinem Herzen nicht Wildhauser, auch nicht Tockenburger, sondern er war in seinem Herzen Eidgenosse und stellte sich zu diesen Landsleuten und hat darum auch, wir werden es noch hören, sich sehr für die ganze Eidgenossenschaft eingesetzt und die Belange, die da beschlossen wurde. Mit 6 Jahren wurde dann der Knabe zu seinem Onkel geschickt, um ersten Unterricht zu erhalten. Dieser war Pfarrer und Dekan in Wesen am Wallensee, etwa eine Tagesreise von seinem Heimatort entfernt, wohlgemerkt immer zu Fuß. Ja, das kann man sich noch merken, Zwingli war an all diese Orte, von denen wir jetzt hören, zu Fuß unterwegs. Und so ging er wohl auch zu Fuß an den Kurfürsten vorbei, hinunter nach Wesen. Was jetzt genau Zwingli da für einen Unterricht erhielt bei seinem Onkel, das würden wir gerne erfahren, das tun wir aber nicht, es gibt keine Quellen dazu. Aber offenbar brachte es der Onkel sehr rasch so weit, dass dann der Neffe weitergeschickt werden konnte, nämlich in die Lateinschule. Und dazu wurde dann Zwingli nach Basel, also hierhin geschickt, nach Basel. Und dort besuchte eben diese Lateinschule. Sie war die Vorbereitung eigentlich dann für die Universität. Dazu war es nötig, dass die Schüler Latein lernten. Darum hieß die Schule auch so. Es soll das gelernt werden, Latein, damit dann der Unterricht, der in dieser Sprache stattfand, auch gefolgt werden kann. Neben diesem Grundlagenunterricht Latein gab es aber durchaus auch schon andere Fächer. Und von Zwingli wird berichtet, dass er ein ausgezeichneter Sänger war. Er lernte Instrumente und schon von Kindsbeinen an wurde er unterrichtet in der Kompositionslehre. Mikonius, ein Freund und erster Biograf von Zwingli, schrieb dann über diese Basler Schulzeit: In der Musik zeichnet er sich weit über sein Alter aus, wie dies bei Kunstfertigen Regel ist. Man sieht hier, dieser Mikonius hat etwas Bewunderung für Zwingli natürlich, nennt ihn einen Künstler und rühmt sehr seine ja, sein Können. Dieses Können entdeckten dann auch Ordensleute. Zwingli wechselte, man weiß nicht wieso, von dieser Lateinschule hier in Basel nach zur Lateinschule in Bern. Dort war er bei Dominikanern untergebracht oder wenigstens hat er mit denen zu tun und sie freuten sich über seine Gaben und wollten eigentlich, dass dieser Jüngling in ihren Orden eintritt. Sie warben sehr um ihn, bemühten sich um ihn, aber sein Vater und sein Onkel, der weiterhin sein Ratgeber war in seinen Studien, die wollten das nicht zulassen. Sie setzten sich sehr ein, dass Zwingli eben nicht in diesen Orden eintrat. Sie sahen ihren Zögling nicht als schlicht gebildeter Mönch, der in einer Kutte die Leute unterhielt, sondern sie wollten etwas anderes mit ihm. Später verurteilte dann Zwingli dieses Werben der Ordensleute, gerade um die jungen Leute selbst. Er schreibt da vom Gelübde der Enthaltsamkeit. Er schreibt in den Schlussthesen zur Disputation in Zürich: Was bedeutet nun das Gelübde der Enthaltsamkeit? Dass man Gott leistet anders, als dass man seiner eigenen Kraft vertraut. So sind die, welche es tun, Narren oder Kinder. Denn einige werden tatsächlich schon in ihrer frühen Jugend von den Seelenmördern und Anführern der religiösen Vereinigungen oder Orden dazu verführt, solche Gelübde zu leisten. Wir sehen dann, wie sie diese im Erwachsenenalter einhalten. Ja, sie werden doppelt so schlimm wie ihre Anstifter. Zwingli sprach da aus Erfahrung. So, am jungen Alter sollen also diese Knaben und Jünglinge versprechen, enthaltsam zu leben. Und dann, was wird mit ihnen, wenn sie erwachsen sind? Sie werden das wohl nicht halten, was sie versprochen haben. Darunter hat auch er gelitten. Dazu später noch mehr. Den Onkel und dem Vater war es so ernst, den Sohn und Neffen auf keinen Fall zu diesen Dominikanern zu schicken, dass sie ihn wegnahmen von Bern und weit wegschickten nach Wien. Nach Wien zur Universität. Und eben auch da gibt es Berichte, wie Zwingli da zu Fuß diese 14 Tage ging bis nach Wien. Zahlreiche Eidgenossen schickten damals ihre Söhne nach Wien. Die Universität galt als Hochburg des Humanismus, der an der Erkenntnisse der Antike anschloss und versprach, durch Bildung eine bessere Existenzform gewinnen zu können. Die jungen Männer sollten nun mit dieser Ausbildung im fremden Land ihr Vaterland dann voranbringen. Zwingli war kein Asket, nie, auch nicht in Wien. Ihn interessierte nicht nur die Bildung, sondern immer auch die Gesellschaft. Seinem Vater schrieb er in einem Brief von den Abenden, die er verbrachte, von den frohen Stunden mit Musikspielen und Singen, von der Gesellschaft und den Kompositionen, die er genoss mit seinen Kommilitonen. Darauf soll der Vater in einem Brief geantwortet haben: Mir wäre ein Philosoph lieber als ein Komödiant. So, und das war ein Satz. Da war Klartext gesprochen, das väterliche Ziel war klar, sein Sohn soll ein Gelehrter werden. Ein Gelehrter, der seinen Landsleuten wahrhaft helfen konnte und nicht einfach sie ein bisschen unterhalten würde. So wie es die Mönchen, die Dominikaner in Bern wollten, so wie er lebte in Wien, aber dieser Zwingli blieb Zwingli. Ein freudiger Mann, der diese Stunden auch genoss bei Musik und Tanz und Wein und Weib. Dazu noch mehr. Zur Studienzeit von 1498 bis 1502 gibt es nicht viel zu sagen. Zwingli war in Wien. Es gibt einige Spekulationen. Ganz kurz, nur zwei, im im öffentlichen Register, wo Zwingli sich eintragen musste, steht am Rand mit einer anderen Handschrift Exclusus. So wurde gerätselt, wurde Zwingli da ausgeschlossen in Wien? Was hat er getan die Zeit? Oder ging er nicht woanders hin? Es ist anzunehmen, dass da ein Gegner der Reformation dann später, als Zwingli gar nicht mehr in Wien war, dieses Wort Exclusus, also ausgeschlossen, dorthin schrieb, um seine Verachtung diesem Zwingli gegenüber zum Ausdruck zu bringen. Weiter gibt es eben diese Gerüchte, dass Zwingli auch noch in Paris war oder in Köln, wollten ihn einige auch noch wissen. Es gibt keine Einträge in diesen Hochschulen und darum ist es einfach anzunehmen, schlicht und einfach, wir erfahren nichts. Und immer wo die Geschichte schweigt, da gibt es dann Gerüchte. Ja, aber wir lassen es bei dem. Zwingli war in Wien und kam dann wieder zurück nach diesen 4 Jahren. Und dann ging er wieder nach Basel. Über den Schulbetrieb in Basel erfahren wir etwas mehr. Er studierte die freien Künste, das hat man damals so getan. Zu den freien Künsten gehörten damals sprachliche Fächer, Rhetorik, Grammatik und Dialektik. Interessanter sind noch die mathematischen Fächer, dazu gehört Arithmetik, Geometrie und Musik und Astronomie. All das hat Zwingli studiert. Also das war immer so im Mittelalter, dass auch Musik zur Mathematik gezählt wurde. Weiterhin also wurde Zwingli dann der Musik geschult. Und mit so viel Schulung und so viel Talent ist es selbstverständlich, so denke ich, dass es auch gelebt wurde, eben, dass er seine Freude an der Musik weiterhin auslebte. Ein einflussreicher Lehrer aus der Zeit an der Basler Universität war Thomas Wittenbach. Dieser kritisierte schon damals den Ablass und erklärte, das war speziell seinen Studenten, welche Bedeutung der Kreuzestod Christi für die Vergebung der Sünden hat. Dass da wirklich etwas geschehen ist. Und dass da wirklich die Sünden vergeben wurden. Er war es wohl auch, den Zwingli ermutigte, Griechisch zu lernen, damit er die Bibel in der ursprünglichen Sprache verstehen kann, was wirklich geschrieben steht, was wirklich gemeint wird. Thomas Wittenbach schloss sich später der Reformation seines Schülers sogar an und wurde trotz Anfeindungen ein entschiedener Verteidiger der Erneuerung der Kirche. Zwingli schrieb ihm einmal später im Rückblick auf die Studienzeit, wenn du darüber klagst, du habest deine Jugendzeit ebenso wie die meinige nutzlos mit dem leeren Geschwätz der Sophisten zugebracht, so hast du nicht Unrecht. Aber du brauchst dir meinetwegen deshalb keine Sorgen zu machen. Ich habe die Schuld daran schon längst den schwierigen Zeitverhältnissen gegeben und meine Abkehr davon bewirkt, dass ich anderen Leuten edlerer Geistesart zur Warnung diene. Sie werden so nicht mehr als nötig bei jenen Sophisten hängen bleiben, von denen wir uns losgerissen haben. Das freut uns mindestens so sehr, wie es uns leid tut, dass wir zu spät von ihnen losgekommen sind. Doch so hat es der gewollt, der ins Dasein ruft, was nicht ist, und der aus Verfolgern Anhänger macht. Also Zwingli hat da eine sehr differenzierte Sicht von dem, was er da gehört hatte. Vieles konnte er nicht mehr vertreten, wollte er auch nicht. Er wollte etwas anderes, er hatte seine Meinung geändert, davon hören wir dann noch. Die Studien schloss dann Zwingli mit einem Magistergrad ab und deshalb wurde dann auch in Zürich Meister Zwingli genannt. Interessant ist, dass er theologische Vorlesungen kaum besucht hat, ein halbes Jahr noch zum Schluss. Und das war damals so üblich, dass die Jünglinge in den kirchlichen Dienst geschickt wurden, ganz ohne gründliches Theologiestudium. Sie wurden einfach geweiht und damit sollten sie den Dienst beginnen. So war es dann auch bei Zwingli. Er wurde in Konstanz von Bischof Hugo von Hohenlandberg zum Priester geweiht. Das ist bemerkenswert, weil er war ein Zürcher. Er weihte also diesen Mann, der dann später in Zürich die Kirche durcheinander brachte oder zur Erneuerung der Kirche wirkte. Nach dem Versprechen dem Gelübde, das er als Priester leisten musste, war er verpflichtet, der Kirche Gehorsam zu leisten und erhielt die Vollmacht, im Namen der Kirche zu handeln. Und so durfte er dann die Beichte abnehmen, Absolution erteilen, Messen lesen und war verpflichtet, selbst auch unter der Ordnung der Kirche zu leben. Und dazu gehört nun eben die Ehelosigkeit oder das Zölibat. Das hat er versprochen, das musste er halten, soweit es die Kirche betraf. Seinen ersten Pfarrdienst, 10 Jahre lang, diente er der Gemeinde in Glarus als Pfarrer. Dort übernahm er eben diese Pflichten. In dieser Zeit gab es in diesem Tal, im Glarnerland, einen besonderen Umstand, der die Gemeinde betraf und auch ihn als Seelsorger. Es war damals nämlich üblich, dass die jungen Männer sich als Söldner verdingten an fremde Heere. Man nannte das Reislaufen. Die Pfarrkinder stellten sich also in den Kriegsdienst, die Glarner meistens dem Papst, und sie zogen so in den Krieg. Zwingli begleitete da auch das Glarner Heer, einmal sicher, vermutlich zweimal, sie kämpften damals an der Seite des Papstes gegen den französischen König. Und es ist davon auszugehen, dass Zwingli dabei war in dieser bekannten Schlacht von Marignano, in dieser Schlacht, wo Eidgenossen einander in verschiedenen Heeren gegenüberstanden und schlussendlich Eidgenosse gegen Eidgenosse kämpfte und ein unglaubliches Blutbad dort stattfand, unglaublich viele Opfer da fielen. Es waren aber nicht nur die Eindrücke von diesem Schlachtfeld, die dann Zwingli dazu bewegte, ganz öffentlich und deutlich gegen dieses Söldnertum einzutreten, sondern es waren auch die Zustände, die herrschten, nachdem diese Soldaten heimkehrten. Es heißt, dass diese Männer keiner ehrlicher Arbeit mehr fähig waren. Sie gaben sich dem Müßiggang hin und waren der Mildtätigkeiten ihrer Landsleute. Darauf waren sie angewiesen. Sie waren so verroht, dass sie auch in ihrer Heimat weiterhin durch Totschlag, Raub und Plünderung ihren Lebensunterhalt bestritten. Ja, eigentlich war der Gesellschaft, der kleinen Gesellschaft, alle jungen Männer geraubt, die sie eigentlich brauchten, um ihre Felder zu bestellen und alle Arbeit zu leisten. Und sie blieben mit den Alten und Schwachen zurück, während die jungen Männer sauften und herzogen und eben ein verrohtes Leben führten. Deshalb wandte sich Zwingli ganz eindringlich gegen diesen Kriegsdienst und schlug sogar vor, und das war eine Ungeheuerlichkeit, dieses Reislaufen zu verbieten. Während seines Dienstes in Glarus gelingt es dem Pfarrer, die Landsgemeinde davon zu überzeugen, eine Lateinschule zu eröffnen, dort auf dem Land, damit eben die jungen Leute nicht mehr nach Basel mussten, dass auf dem Land eine Lateinschule gab. Ja, er war der Lehrer dieser Schule und gewann so großen Einfluss auf die Jugend. Es gab auch bekannte Leute dort, zum Beispiel einer, der ist Aegidius Tschudi, der war später ein bekannter Chronist der Eidgenossenschaft. Der hatte seinen ersten Unterricht bei Zwingli genossen. Aber auch sonst war dieser Unterricht, diese Lateinschule, die prägte das ganze Glarnerland. Glarean, der kam aus Glarus, ein Gelehrter, Universalgelehrter und Humanist, der schrieb einmal: Das Tal von Glarus ist steiniger Boden, auf dem die schönen Künste je nur spärlich gediehen. Doch als Ulrich Zwingli die niederen Stuben des Glarner Pfarrhauses mit der Begeisterung der Humanisten für die neu erschlossene Geisteswelt füllte, da begann unter der Jugend des Landes ein Blühen wie nie mehr nachher. Also das hatte eine Auswirkung für diese Männer. Es war wohl auch Zwinglis, und dass ich sage wohl, weil ich habe das nicht schriftlich, es war wohl auch Zwinglis Absicht, eben diese jungen Männer so zu bilden, dass sie etwas tun konnten und nicht hingingen und sich als Soldaten verdingten. Im Gegensatz zu den meisten Arbeitskollegen Zwinglis, zu den meisten Priestern und Mönchen, bildet er sich durch Selbststudium ständig weiter. Er lernt eben Griechisch, schrieb die Briefe des Apostel Paulus in Griechisch ab. Das musste er. Es gab damals knapp noch nicht ein Buch, in dem das griechische Neue Testament geschrieben war. So musste er irgendwo hingehen, nach Basel, und sich da die Folien geben und diese Briefe abschreiben. Und er lernte große Abschnitte dann auch des Neuen Testaments auswendig. Seiner humanistischen Ausbildung entsprechend wollte er wirklich verstehen, was in diesen Texten gemeint ist. Später, da schrieb er dann in einer Predigt: Als ich nun aber vor 7 oder 8 Jahren anfing, mich ganz an die Heilige Schrift zu halten, kam mir diese Philosophie und Theologie der Kritikaster immer dazwischen. Da kam mir schließlich, angeleitet durch Schrift und Wort Gottes, der Gedanke, ich muss das alles liegen lassen und Gottes Willen unmittelbar aus seinem eigenen, eindeutigen Wort lernen. Ich bat Gott um Erleuchtung und die Schrift begann mir viel klarer zu werden als nach dem Studium von zahlreichen Kommentaren und Auslegern, obwohl ich bloß die Bibel selber las. Hier ist nun schon von einer Wendung zu sprechen und hier ist eine Entschiedenheit, dass eben Zwingli diese gescheiten Dinge, so wie er sagt, die Sophistereien zur Seite schob und sagt, ich will Gottes Wort hören und ich muss Gottes Wort auch lernen. Er wurde hier in Glarus ein Schüler von Gottes Wort. Die Glarner Zeit, die endete nach 10 Jahren. Und zwar war es eine politische Entscheidung. Ja, Zwingli hatte sich so deutlich ungehalten gegen das Reislaufen geäußert, dass er nicht mehr gehalten werden konnte als Pfarrer. Denn die Leute lebten von diesen Einnahmen, die die jungen Männer dann doch heimbrachten aus dem Ausland. Und darum musste Zwingli seine Pfarrstelle aufgeben, obwohl er breite Zustimmung aus der Bevölkerung genoss. Es schien zu diesem Zeitpunkt, als ob Zwingli alles verloren hätte, was ihm wichtig war. Er blieb mit der Bibel in seinem Studierzimmer, denn er hatte keine Kanzel, auf die er treten konnte und von dem erzählen konnte, was er da entdeckte. Und die Glarner Männer, die blieben auf den Schlachtfeldern fremder Herren. Er konnte nicht durchdringen bei der Bevölkerung. Und doch sind genau diese zwei Dinge Grund und Anlass, warum er schlussendlich nach Zürich berufen wurde. Dort war man nämlich auch gegen dieses Reislaufen. Man sah, welches Elend es anrichtete und dass die Stadt aller dieser Arbeiter beraubt wurde. Darum wollte man es dort verbieten. Und man wollte einen Prediger, der Gottes Wort verkündet, so dass es die Menschen verstehen könnten. Davon wusste aber Zwingli dazumal noch nichts. Es war noch nicht Zeit für einen Wechsel an die Limmat. Und die Zürcher wussten auch noch nichts von diesem Zwingli dort hinter dem Zürichsee im Glarnerland, dort im Tal. Das änderte sich mit der nächsten Berufung. Der freigestellte Zwingli wurde nach Einsiedeln berufen. Das war ein besonderer Ort, ich glaube, gibt es noch, das Kloster oder die Abtei, die Benediktinerabtei mit dieser bekannten Maria, die kann auch heute besichtigt werden und es gibt heute noch Wallfahrten. Damals war das ein so beliebter Wallfahrtsort, dass sogar Leute von der Ostsee hier runterkamen, um da die Maria zu besuchen und wohl auch Ablasse zu erwerben und gute Werke zu tun. Und so war Zwingli also dort an einem Ort, wo viele Menschen zusammenkamen. Und er musste auch diesen Pilgern, er war verpflichtet, diesen Pilgern als Seelsorger zu dienen. Und so kam er in Kontakt auch mit allerlei Volksfrömmigkeit, die da die Menschen auslebten in Einsiedeln. Schon in Einsiedeln ließ er sich der Prediger nicht nehmen, seiner Berufsbezeichnung nachzukommen. Bei den Messen, die er zu lesen hatte, machte er sich nämlich zur Gewohnheit, jeweils einen kurzen Abschnitt aus der Bibel vorzulesen und den auch auszulegen. Das war nicht üblich. Viele der Priester, die lasen einfach da die lateinische Messe und die war dann erledigt und dann gingen die Leute wieder. Zwingli aber gab den Leuten Gottes Wort mit. Und dort in Einsiedeln, da äußerte er sich nun zum ersten Mal. Er äußerte sich über die Ablassprediger. Ja, er äußerte sich über jene Prediger, die den Zeitgenossen das Fegefeuer einheizten und dafür päpstliche Erlasse verkauften. Der begabte Redner mit seiner offenen Verkündigung machte großen Eindruck bei den Besuchern. Und sie gingen in all ihr Land und auch nach Zürich. Und so hörte man zum ersten Mal von diesem Zwingli. Zwingli führte auch in Einsiedeln seinen Studien weiter. Er widmete sich weiter theologischer Literatur und pflegte reichen Austausch mit den Schweizer Humanisten. In Basel, da hat er dann sogar Erasmus von Rotterdam getroffen. Er ging wohl weiter hier und da nach Basel wegen der Bibliothek und auch wegen Erasmus. Seine Schriften hat er schon in Glarus studiert. Bei all den Diensten und diesem umfangreichen Studium und dem Lesen, da mag es scheinen, dass Zwingli nach dem Namen des Ortes lebte. Ja, so in Einsiedeln als Einsiedler. Zurückgezogen von der Welt, dass er seinen Dienst tat und dann nach Hause ging und seine Nase in die Bücher drückte und sonst nichts von der Welt mitbekam. Dem war aber nicht so. Zwingli war Zwingli. War immer noch der begabte Musiker, der freudige Geselle, der Gesellschaft auch genoss. Und es ist ein Fehler, und das ist ein großer Fehler, gerade bei Zwingli, wenn wir versuchen würden, ihn heilig zu sprechen. Er war kein Heiliger. Er pflegte reichen Umgang, auch mit Frauen. Und es wird davon berichtet, man konnte davon hören, dass eine dieser Frauen sogar ein Kind von ihm bekommen habe. Als dann vorgeschlagen wurde in Zürich, diesen Mann da in Einsiedeln zum Pfarrer zu berufen, da rumorte es. Eben diese Gerüchte, die kamen dann nach Zürich. Und Leute hatten große Bedenken, einen so unsittlichen Gesellen da anzustellen. Und davon berichtet Mykonius, er war damals in Zürich und schrieb an seinen Freund Zwingli nach Einsiedeln: Du hast hier wohl Gönner, aber du hast auch Tadler. Der letzten immerhin nur wenige, der ersten viele und vortreffliche. Und niemand allerdings, der deine Gelehrsamkeit nicht zum Himmel erhöbe. Ich will alles ganz offen sagen. Bei etlichen schadet dir deine musikalische Liebhaberei. Man nennt dich dessentwillen vergnügungssüchtig und ein Weltkind, wie sie dem sagen. Dann machen dir gewisse Leute deinen bisherigen Lebenswandel zum Vorwurf. du seiest mit Genusssüchtigen zu intim gewesen. Ich weise dies nach Kräften zurück. Ich habe es wenigstens getan, damit dir daraus kein Nachteil erwächst. Sein Freund war ihm wohlgesonnen, aber er hatte sich getäuscht. Was man da gehört hatte von Einsiedeln, das war wahr. Es waren nicht nur Gerüchte, die Widersacher von ihm gestreut haben. Es gab nämlich noch andere Kandidaten und Leute wollten sich für diese anderen Kandidaten einsetzen und haben wohl auch schlecht geredet über Zwingli, aber das war wahr. Und Zwingli sah sich gezwungen, er wollte das auch tun, ganz offen seine Schuld zu bekennen. Er schrieb einen Brief an den Chorherrn Heinrich Uttinger. Er gehörte dem Wahlausschuss an und dieser Brief, der blieb erhalten. Es heißt, später dann haben einige Leute in Zürich den entdeckt und haben gedacht, oh, den tun wir weg, wir verbrennen den, damit das nicht auskommt, damit das Gerücht bleibt. Und einer dieser Männer sagte dann, nein, die Wahrheit ist die Wahrheit, wir wollen den Brief bewahren. Und in dem Brief heißt es dann, ach, da bin ich gefallen und dem Hunde gleich geworden, der sich zu seinem Auswurf wendet, wie der Apostel Petrus sagt. Oh, mit tiefer Beschämung, Gott weiß es, hole ich dies jetzt wieder aus dem Tiefen, den Tiefen meines Herzens herauf. Zwingli bekannte seine Schuld. Herr, wir wissen das, ich werde nicht mehr dazu kommen heute. Wir sind ja nur bis nach Zürich unterwegs. Wie kam er da auf die Kanzel? Er hat später geheiratet und sah es als völlig unnatürlich an und dieses Gelübde als völlig unangemessen, dass ein Mann für sich alleine blieb, ohne freie Frau. Diese Offenheit veranlasste dann die Zürcher Chorherren, dem Vorschlag zuzustimmen. Und Zwingli tatsächlich als Leutpriester an das Großmünster zu berufen. So kam also dieser Mann mit dieser Biografie nach Zürich und kündigte vor 500 Jahren an, dass er aus der Bibel vorlese. Er war dazu bestens gerüstet. Mit seinem Selbststudium hat er Gottes Wort gründlich kennengelernt. In ihr hat er die Wahrheit entdeckt, die er ja selbst auch so nötig hatte, dass durch den Glauben an Christus alle Sünden vergeben sind. Niemand braucht sich auf der Erde abzumühen, um mit Gott ins Reine zu kommen. Darum sein Vers vor seinen Schriften, kommt her zu mir, so wie wir es heute sagen, die ihr mühselig und beladen seid, der euch abmüht. Ich will euch erquicken, sagt Christus. Und mit aller Kraft setzt er sich von da an ein, dass nicht nur die Einwohner von Zürich, sondern aus der ganzen Eidgenossenschaft und darüber hinaus, er unterhielt reichen brieflichen Kontakt, dass überall von diesem Evangelium gehört werden kann. Das ist der kurze Bericht, wie Zwingli nach Zürich kam, wie Zwingli zu Gottes Wort kam oder wie er mit Gottes Wort an das Zürcher Großmünster kam. Vieles ist unbekannt, wir hatten viele Fragen nach dem Warum und Warum, ist das so geschehen und warum hat sich das so ereignet? Wir wissen es nicht. Aber wenn wir die Geschichte betrachten, was sich da ereignet hatte, dann müssen wir staunen, wie sich die Dinge ineinander fügen, wie der Mann vorbereitet wird, die Geschichte vorbereitet wird, dass dann dieser Mann nach Zürich kommt, gerüstet, mit allem Wissen und auch der Haltung der Menschen gegenüber, die so beladen sind und ihnen von Herzen verkünden kann, dass Gott ihre Sünden vergibt. Das letzte Wort heute Nachmittag gehört dem Reformator Zwingli, der sein Leben lang, man kann das immer wieder beobachten, mit dem Vertrauen auf Gottes Vorsehung lebte. Mit diesem Vertrauen, ich weiß auch nicht alles, was geschieht, aber Gott lenkt und er tut das zum Guten. Und so schrieb er einmal, all unser Planen. Und alles, was wir tun, bestimmt und ordnet Gott nach seinem wohlwollenden Willen. Auch wenn wir zuweilen etwas anderes vorgehabt hätten.